Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
Das ist die Audioversion von dem Haldern-Pop-Radio namens Liedgut. Diese Radiosendung kann man sich jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Freunden bei 674 FM anhören mit Musik oder auch kurz danach zu finden über unsere Website www.haldernpop.de. Ich habe noch eine andere Frage. Wieso sind wir eigentlich Teil von der Kategorie Musikkommentar?
Weil wir vielleicht über Musik geredet haben, aber machen wir ja heute nicht. Also wir reden ja indirekt immer über Musik, wir reden aber jetzt nicht über, das maßen wir uns ja nicht an, jetzt irgendwie zu richten über gut oder schlecht oder falsch oder richtig oder lang oder groß oder kurz oder lang, keine Ahnung. Das machen wir nicht. Versuchen, was Musik mit uns macht, zu erklären. Und ab und zu rutscht uns sicherlich dann mal raus, dass wir das nicht verstehen, was wir da gerade hören.
Das Haldern-Pop Festivalradio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldern-Pop-Haus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, bei der letzten Sendung wurde es angekündigt. Jetzt ist es tatsächlich seit einer Woche schon soweit. Es gibt Tickets für die Saalsause.
Richtig, genau. Wie früher.
Gleichzeitig ist ein Bild aufgetaucht von der allerersten Saalsause.
Ich hatte ja auch erzählt, das ist eine Offset- und Hochdruckkarte gewesen. Die lief durch die Offset-Maschine wegen der Zweifarbigkeit und die Karte wurde perforiert. Und was wir gestern gesehen haben, war ein Aufkleber, der wurde einfach mit durchgeschoben durch den Offset-Druck in weiß. Als wir das bekannt gegeben haben, hat wohl irgendeiner noch diesen alten Aufkleber irgendwo gehabt und hat ein Foto von gemacht und hat es gestern in irgendwelchen sozialen Medien online gestellt.
Das war aber nicht die erste Saalsause?
Das war die erste Saalsause.
Und da habt ihr schon direkt Aufkleber gemacht?
Ja, Papieraufkleber. Damals war das kein Problem.
Die galten also nicht dann als Tickets?
Ja, das waren Papieraufkleber und keine Kunststoffaufkleber. Also die konnte man jetzt nicht aufs Auto kleben. Also die waren wasserempfindlich. Wir haben ja hinterher auch nochmal Siebdruckaufkleber gemacht. Bekannter von uns hatte eine Siebdruckerei in Xanten. Da haben wir auch Plakate beim Siebdruck machen lassen und so richtige Aufkleber und so. Jetzt reden wir wieder über Drucksachen. Interessant.
Aber interessant, dass ihr schon so früh angefangen habt, von eurer Veranstaltung Aufkleber zu machen. Schon von der ersten, wo ja noch nicht mal klar war, dass es ein Erfolg wird. Oder war das ein ganz gezieltes Werbemittel?
Nee, überhaupt nicht. Einfach nur mit durchlaufen lassen. Damals ein paar Bögen.
Ach so, das war gar nicht legal, was ihr da gemacht habt?
Ich weiß nicht, ob das nicht legal war. Nee, ich glaube, ich hatte meinen Chef schon gefragt. Da war ich in der Ausbildung zum Schriftsetzer. Da haben wir dann ein paar Papierbögen damit. Da musste man immer bis zum Schluss warten, bis nach Feierabend. Musste den Drucker über eine Offsetmaschine überreden, ob wir da nicht irgendwie machen können. Dann ist er ein bisschen länger geblieben und dann haben wir die Sachen gedruckt.
Ich glaube, wir haben das mal ganz kurz in irgendeiner Sendung, aber das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, angesprochen, dass das, was du jetzt im Prinzip fürs Festival machst, mittlerweile ja auch ein Ausbildungsberuf ist. Es gab ja auch hier schon Leute, die diese Ausbildung gemacht haben. Aber zu deiner Zeit, und ich würde jetzt mal sagen, deine Zeitgenossen damals, haben alle irgendwie was anderes gemacht und sind dann da, ich weiß nicht, hineingefallen, ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber
ich weiß jetzt, also der Schriftsetzer war schon ein ganz offizieller Ausbildungsberuf.
Nee, aber alles, was mit Musik zu tun hat.
Ach so, ja natürlich, das gab es so. Also ich meine, heute haben wir ja diese ganzen Fakultäten, also ob du jetzt an der Popakademie in Mannheim oder an der Berkeley-Universität Musikmanagement studierst in Valencia, du kannst das jetzt offiziell als Konzertveranstalter oder als Eventveranstalter oder Kulturveranstalter studieren. Das konnte man damals nicht. Ne? Damals war, ich weiß noch, vom Johannes Wessels, der hat damals Jura studiert. Einige Leute haben Jura studiert, aber nicht alle haben zu Ende gebracht und sind dann so Seiteneinsteiger gewesen. Ich kenne zum Beispiel den Michel vom Weinturm Open Air, der ist Lehrer, aber heute immer noch Lehrer. Der hat also den doppelten Boden des Beamtentums und veranstaltet da schöne Festivals im Süden, in Franken.
Wenn es damals zu deiner Zeit so eine Ausbildung gegeben hätte, denkst du, du hättest die angestrebt?
Ich weiß es nicht genau, weil ich habe ja immer so ein bisschen gerne gezeichnet und gebastelt und Plakate gemacht. Und also eigentlich war es ja so, der Musiker ja bei uns in der Familie war mein Bruder, Menke. Und der hat in der Band Schlagzeug gespielt. Und da bin ich öfter bei den Proben gewesen und habe mir dann irgendeine Holzkiste bauen lassen mit Dimmern und mit Märklin-Trafos. Und da habe ich dann so eine Lichtanlage konzipiert. Und ich wollte ja unbedingt diesen Lichtkegel haben, den man so, wenn man eine Zigarette raucht oder wenn die Luft ein bisschen schlechter wird, sieht man dann so einen Lichtkegel. Damals gab es diese 100-Watt-Lampen, so bunte. Damit kriegte man keinen richtigen Lichtkegel hin. Aber die musste man haben. Die wurden dann meistens auf so Bretter geschraubt und von unten so dämonisch so angeleuchtet, wie da bei Genesis damals auch war. zu der Foxtrot-Ära. Dann habe ich mir sowas bauen lassen mit Halogenscheinwerfern. Die konntest du aber nicht mit Starkstrom anfahren, also mit klassischem Strom. Hatte ich so einen alten Märklin-Trafo. Und so 10 in Reihe geschaltet und die haben dann so das Licht von unten nach oben geschossen. Und aber abgeguckt war das natürlich von dem Genesis-Licht. Das waren ja damals auch gebastelte Lichter. Das waren eigentlich die Landungslichter von der 747, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, womit die ihre Wind and Weathering Tour gemacht haben. Seconds Out gibt es dieses Album. Das war für uns auch damals, haben wir doof gehört, die Platte. Und die war so schwelgerisch, so opulent und so groß. Und dieses Licht war so toll. Genesis hatte immer tolles Licht. Und dann haben die ja hinterher, sind die weitergegangen. Genesis haben ja dann diese ersten Varilights entwickelt und haben da auch ein Patent drauf gehabt und haben wahnsinnig viel Geld damit verdient, weil diese ganzen Bands wollten dann diese Varilights haben. Und da hatten die dann im Prinzip die Lizenz an dieser Lichtidee. Und Genesis hat auch unheimlich viel Geld mit ihren Lichtkonzepten verdient.
So wie du das jetzt gerade erzählst, könnte man davon ausgehen, eigentlich wolltest du Lichttechniker werden?
Ja, mich hat das, ja, weil ich ja unmusikalisch war, insofern, ich konnte kein Instrument, ich war der Lichtmann bei der Band. Und dann haben wir damals ein Konzert im Jugendheim gehabt und von dem Geld, was übergeblieben ist, durfte ich dann mit der Band zusammen, sind wir zum Wishbone-Ash-Konzert nach Düsseldorf in die Philipshalle gefahren. Das weiß ich noch genau. Dann sind wir, hatten wir Kommunikationsschwierigkeiten, da gab es noch keine Handys. Und dann wollten wir meinen Bruder, der ja Trommler in der Band war, bei seiner Ausbildungsstelle ihn bei Mensing in Bottrop abholen. Aber die Kommunikation war schwierig. Und weil wir uns verspätet haben, ist er dann schon in den Zug gestiegen und wieder nach Halle gefahren. Da konnten wir ihn nicht mitnehmen. Dann sind wir aber weiter nach Düsseldorf zu diesem Konzert gefahren. Das war 1979. Das war mein erstes internationales Konzert. Bis heute noch eins der besten.
Aber wann hast du denn das, den Traum des Lichttechnikers, wenn man das Traum nennen kann, denn aufgegeben? Wann war das erste Mal bewusst für dich, okay, ich veranstalte jetzt ein Konzert. Und nicht meine Freunde spielen irgendwo, sondern okay, ich mache jetzt ein Konzert.
Ja gut, die Inszenierung ging ja schon los, dass ich damals bei den Partys, die wir auf den Bauernhöfen gemacht haben und so, auch da haben auch Livebands gespielt teilweise. Und war schon immer auch irgendwie wichtig. Und aber wichtig war auch das Licht. Wichtig war auch, wie der Raum aufgeräumt war, dass da Strohballen lagen. Obwohl das ja arschgefährlich war, weil alle gerocht haben. Aber diese Atmosphäre, wie die Leute zueinander saßen und welche Musik dann gespielt wird, welche Atmosphäre in diesem Raum erzeugt wird mit der Musik zusammen. Dann haben hier und da auch ein paar Bands gespielt. Und daraus hat sich da nicht ergeben. Und dann immer fleißig zu Konzerten gegangen. Ob Rockpalast auf der Lorelei oder in der Grugerhalle oder eben viel zu Konzerten gegangen. Immer viel gucken.
Haben wir die Frage schon mal beantwortet, was die erste Band war, die du gebucht hast, falls du dich überhaupt noch daran erinnern kannst? Ich meine, das wird nicht einfach sein wahrscheinlich.
Ja, offiziell gebucht, was ich jetzt mal sagen, für das Festival war Chameleons. Das ist der Johannes Wessels, der dann eigentlich Jura studiert hat und genau.
Also richtig angerufen und...
Genau, angerufen und keine Ahnung gehabt und dann erstmal getroffen in Münster und dann zum ersten Mal einen Vertrag unterschrieben, immer durchlesen lassen mehrmals und so, weil man wollte ja nicht irgendwie jetzt Gott weiß was machen oder so. Ja, keine Ahnung.
War das damals üblich? Hat man das nicht schon damals übers Telefon gemacht?
Ja, gut, übers Telefon. Da gab es zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch keinen Fax, sondern da wurden dann Briefe geschrieben und da wurde telefoniert. Und bei mir habe ich ja auch in der Radiosendung schon mal erzählt, ich musste ja auch immer warten, bis mein Vater weg war, damit ich telefonieren konnte. Weil ob ich jetzt nach Rees telefoniere, also hier ein lokales Gespräch habe innerhalb des Dorfes oder nach Frankfurt, München oder wo auch immer hin, das waren ja Kostenunterschiede. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Telefonieren war teuer. Ich hatte halt viele Geschwister bei uns, war viel Trubel. Und mein Vater hat da großen Wert drauf gelegt, dass nicht ständig telefoniert wird und schon gar nicht mit Leuten in Frankfurt, München oder wo auch immer. Dann gab es immer diesen Rhythmus, wo ich dann, weil er ein Holzbein hatte, wenn er dann die Treppe runterging und dann wusste ich, wenn unten die Tür aufging und dann war die Tür zu und dann wusste ich, so schnell kommt er nicht hoch, habe ich noch kurz gewartet, ob er vergessen hat und dann bin ich ans Telefon im Flur gegangen. Das hing auch ganz unbequem im Flur, damit keiner zu lange telefoniert, da konnte man auch, sich auch nicht hinsetzen. Das war so eher für meine Mutter, damit die nicht mit ihren Freundinnen so lange telefoniert. Äußerst unbequem, da wurde das dann geregelt. Da habe ich von geträumt, ein Telefon auf meinem Zimmer zu haben, an Handy gar nicht zu denken.
Was ist auch immer noch ein wichtiger Faktor, mit Bands, aber auch natürlich mit Agenten, Bookern zu telefonieren.
Also ich kenne auch Leute, denen geht das total auf die Nerven, dass ich die Sachen am Telefon besprechen will. Aber da drehe ich mich mittlerweile gar nicht mehr auf. Das ist mir egal, ob denen das auf die Nerven geht. Also ich habe jetzt gerade noch am Freitag eine Situation gehabt. Die wollen unbedingt einen Künstler unterbringen und schreiben mir ständig Mails. Und ich schreibe ihnen zurück, ruf mich mal an. Dann kann ich hier konkreter was zu sagen, weil ich dann nicht stundenlang eine Mail schreiben möchte. Aber dann rufen die nicht an und schreiben noch mal eine Mail, was jetzt wäre. Und da antworte ich dann gar nicht mehr drauf. Also ich mache viel mit Mail und dann hier auch mal SMS, dann WhatsApp eher weniger. Aber ich finde es schon gut, so ein paar Dinge dann auch am Telefon zu besprechen, weil es gibt ja immer so Erklärungsbedarf. Wenn ich dann sage, ich stelle mir das so und so vor, das ist das Jugendheim, das ist mittags um 14 Uhr, das ist taghell, aber wir haben uns da was bei gedacht und das will ich dann erklären, ohne dass die sagen, 14 Uhr spielt mein Künstler nicht. Der muss abends um 20 Uhr spielen, drunter geht gar nichts. Aber die haben nicht verstanden, welche Idee wir dahinter haben. Weißt du, so, ich denke hier noch an Konzerte im Dorf, die spielen oben im Jugendheim, alle Fenster sind auf, die Lichtanlage ist gar nicht entscheidend, der Laden ist rappelvoll. Und dann klingt die Musik aus diesen Fenstern bei schönem Wetter und da steht eine Riesenschlange vor der Kirche. Das ist eine einmalige Situation. Was ich habe die Sachen im Kopf. Ich weiß ja, dass diese Situationen entstehen können. Und dass ich denen das da textlich erklärt habe, was ich dann will. Und dann musst du warten. Dann können die direkt 3-4 Fragen stellen. Dann kann ich sagen so und so. Und dann können sie sich ein Bild machen. Dann können sie sagen ja oder nein.
Das Publikum, und das ist wirklich eigentlich bei jedem Konzert da. Also ich habe hier noch nichts erlebt, wo es komplett leer war.
Nein, Julian hat ganz große Angst gehabt, da er dachte, ich bin Schlagzeuger und jetzt spiele ich hier. Ich mache mir schon Sorgen, ob da gleich ein paar Leute kommen. Und dann war da eine Riesenschlange vom Jugendheim, das war rappelvoll. Das hat mich natürlich auch total gefreut, aber damit beschäftigen wir oder ich speziell ganz lange schon damit, dass es manchmal unglaublich aufregend sein kann, auch mittags um 11 Uhr oder um 14 Uhr, wenn der Ort gut gewählt ist und dann eine Frequenz von Menschen da ist und dann die Art und Weise der Musik. Und ich habe jetzt letztens noch eine Band gekriegt, die hießen Solar Fools oder Fools Solar, irgendwie keine Ahnung. Fand ich super, aus England, fand ich wirklich gut, aber die ganzen Live-Videos alle in so tiefen Kellern mit einer tiefen Betondecke, das war alles so, weißt du, so als hätten die in der Tiefgarage ein Konzert gemacht. Und da habe ich dem Agenten geschrieben, gute Band, aber holt doch mal die super Band aus diesen bescheuerten Betonkellern und Autogaragen und Parkhäusern raus. Also wenn man sich immer diese dunklen Orte suchen muss, weil die Sachen nur mit Licht funktionieren. Jetzt kann ich natürlich gut darüber reden, früher selber Licht gemacht, aber das ist ein Prozess, das gibt Dinge, die haben so ihren Moment mit dem Licht. Aber es gibt manchmal eben auch eine unglaubliche Rasanz, wenn einfach der Ort stimmt. Und dann ist das keine Frage des Lichtes mehr, sondern vielleicht des natürlichen Lichtes, aber auch der Umgebung. Gestern haben wir auf dem Reitplatz gestanden und gesagt, ja komm, wenn wir das jetzt hier so machen, dann müssen wir aber da was vormachen, damit wir nicht, nee, machen wir, müssen auch ein bisschen mutiger werden, dass wir hier nicht mit der Reitplatz, gestern hat geregnet, dann sieht er nicht charmant aus. Und wahrscheinlich, weil Februar ist, auch noch immer nicht charmant. Aber so im Sommer mit einer gewissen Vorstellungskraft und nicht überall ein Plakat aufhängen, nicht alles lichtdicht zu machen. Also den Ort auch versuchen wirken zu lassen, irgendwie transparenter wieder diese ganzen Dinge aufstellen und bauen. Ein bisschen luftiger, einfacher, glaube ich, ist auch ganz schön.
Ich glaube, damals würdest du es sicherlich gerne immer noch so machen. Auch selber zu den Konzerten bist du gefahren wahrscheinlich,
um ja, die Bands dann
zu treffen und mit denen da vor Ort zu reden.
Ich habe nicht immer mit den Künstlern geredet. Ich wusste ja schon, dass es irgendwann Leute gibt, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass die Konzerte verkauft werden. Da gibt es dann Agenten, Manager. In der Regel ist es kein guter Stil, mit dem Manager direkt zu reden. Mit dem Manager redest du nur, wenn du irgendeine Idee hast, die mit dem Künstler zu tun hat, was ungewöhnlich ist. Also dass du zum Beispiel einem Manager sagst, pass auf, ich kann mir vorstellen, die Künstlerin mit dem Musiker 3 Tage in ein Studio zu sperren hier vor dem Festival und dann können die was experimentieren oder irgendwas Neues entwickeln, ob der Manager sich sowas vorstellen kann. Und wenn das denn der Fall sein sollte, würde ich mit dem Agenten reden, um das Konzert auszuhandeln. Im Prinzip habe ich auch die Möglichkeit, in England direkt anzurufen. Ich kenne viele englische Agenten. Aber mir ist auch wichtig, mit vielen englischen Agenten zwar zu reden, aber letztendlich das Geschäft dann auch mit den Deutschen zu machen. Kann ich aber mit denen direkt schon vorher klären, weil wir haben ja über die Jahre sind ja Beziehungen entstanden zu Agenten, mit denen wir schon ganz früh Konzerte veranstaltet haben. In dieser Wertschöpfungskette möchte ich die ungern übergehen, obwohl das heute natürlich tagesüblich ist.
Wenn du das jetzt mal vielleicht auch historisch siehst, wenn ich jetzt eine Band buchen will, wie verteilen sich die Hierarchien eigentlich?
Heute ist es ja so, dann taucht irgendwas auf, du kriegst irgendwie, du entdeckst was, dann gehst du meistens, guckst du erstmal, okay, das ist die und die Band, wer ist der Agent? Erstmal international. Wo kommen die her? Wer ist Management etc.? Und dann haben die teilweise noch keinen Agenten, auch keinen in Deutschland, noch nicht mal einen in England. Das kann ja vorkommen. Dann hast du erstmal so einen Kontakt. Und der Kontakt ist nicht selten dann wirklich die Band selber, weil die noch ziemlich klein sind. Ich habe heute eine gehabt, die hatten, glaube ich, gerade 1080 Facebook-Freunde. Und das schien mir ein Kontakt zu sein, da schreibst du wirklich noch wahrscheinlich dem Schlagzeuger oder Gitarristen. Du schreibst einfach nur, dass du irgendwie, mit wem muss ich reden, um euch zu buchen? Und dann kriegst du irgendwann eine Antwort oder eben du fällst irgendwie auch da durch. Die sagen, keine Ahnung, nicht seriös oder wie auch immer. Und dann fängst du an, weil in der Regel rede ich mit dem Agenten. Und der Agent, wenn er jetzt in England oder in den USA sitzt, hat dann meistens aber auch schon Partner in den jeweiligen Ländern. In Deutschland gibt es dann verschiedene Promotoren, nennen die sich dann, die auch für die Tourneen verantwortlich sind. Und dann redest du mit denen. Es gibt aber auch Situationen, leider, kommt drauf an, wie man sieht, dass Management, aber auch die Engländer oder die Amis uns direkt anschreiben. Und dann muss man manchmal so ein bisschen diplomatisch vorgehen, um mir keine Leute zu erzürnen.
Weil du dann Leute überspringst, mit denen man eigentlich reden
genau. sollte. Mhm. Genau. Weil, also ich sag mal, man sieht sich ja immer zweimal. Wenn ich mit Günther schon, also da haben wir schon ganz merkwürdige Deals gemacht, sodass dann ich mit dem Agenten alles klar gemacht habe, aber dann Günther noch gesagt hat, pass auf, du hast, was er hat mir den Tipp gegeben, dann soll er auch was davon abkriegen, sodass wir dann nochmal reden und was weiß ich. Aber es gibt manchmal auch Situationen, wo wir Sachen entdecken, wo in Deutschland noch keinen Promoter gibt und jemand erstmal in England zu finden. Und dann ist das so, dass man aber dann den Tipp auch weitergibt. Aber mittlerweile machen wir ja selber Konzerte hier, also Tourneen auch. Und dann kann es auch mal sein, dass der eine oder andere bei uns landet.
Also das ist ja beeindruckend, wenn man das von außen mal betrachtet. Es gibt zwei größere Künstlerinnen tatsächlich. Das sind auch Ticketkonzerte. Das eine ist schon längst ausverkauft.
Hanya Rani aus Polen.
Und die andere, kannst du mir jetzt auch direkt beihelfen?
Bea Badoube, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und das ist natürlich so ein Ding, da haben wir halt den Agenten getroffen. Erstmalig auf dem Eurosonic und wir haben einen Freund dabei, einen älteren Manager von Slowdive. Der musste mir erstmal erklären, warum Slowdive nicht spielt, dass er dies ja nicht passt. Aber wir haben uns wunderbar verstanden und das war ein junger Agent und ich kannte seine ältere Schwester, weil mit der hatte ich damals Sam Smith gebucht und der wusste ein bisschen von uns. Dann haben wir so ein bisschen auch von der Bar erzählt und der war total beeindruckt von der Bar und dann ein paar Namen genannt, wer schon in der Bar gespielt hat und da war ein Volltreffer nach dem anderen. Also kam ich mir vor, wie einer beim Biathlon, der am Boden liegt und immer ein Schwarzer trifft. Also jeden Namen, den ich ihm nannte, der in der Bar gespielt hat, wurde immer besser. Und dann hat Alex am Montag dem geschrieben, den Leuten, die wir getroffen haben, alles gut und so. Und der war so beeindruckt, dass er uns direkt diese Dame dann angeboten hat, weil er auf dem Weg von Amsterdam nach München wäre und eigentlich für die Bar viel zu klein. Sie ist viel zu groß schon dafür. Also der meinte, er hätte so, da hat er eigentlich auch recht mit. Das ist auch eine gute Idee. Das ist ein richtiger Ort geworden in den letzten 13 Jahren oder 14 Jahren.
Das kam ja letztes Jahr auch schon ab und zu mal vor, dass hier Bands gespielt
haben. Kommt immer wieder vor. Also wie zum Beispiel damals Frightened Rabbit eigentlich mit Modest Mouse in Köln spielen sollten und dann wurde das Konzert von denen abgesagt und die innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden oder so, haben wir dann die Show hier in die Popa gezogen, weil die Band die auch schon am Festival gezogen hat. Da war ein fantastischer Abend. Low Anthem haben wir 4 Tage im Dorf verbracht und haben mit uns Schützenfest gefeiert, waren im Studio und haben dann als Dankeschön hier abends ein Konzert gespielt. Das war zu der Zeit, da hatten die schon 3000 Leute in England. Also im Prinzip, die verstehen, dass dieser Ort, dass man sich das manchmal auch gönnen kann. Weißt du, wenn wir jetzt nicht sagen, Diabetiker, der in der Eisdiele vorbeiläuft und sagt, komm, oh, das ist mir scheißegal. Also raus aus diesem hierarchischen Denken, und sondern einfach blumig denken und auch ein bisschen poetisch denken. Also es geht manchmal einfach um den Ort und nicht um das Geld. Weißt du? Ich kann da jetzt nicht viel Geld verdienen, aber der Ort ist wichtig, der ist aufgeladen. Da haben schon viele Leute gespielt und Verdichtung, die ja stattgefunden hat. Da gibt es ja einige Orte in Europa. Bad Bonn, Paradiso.
Also sicherlich hat das Festival dabei geholfen.
Nein, auf jeden Fall hat das Festival uns natürlich geholfen, also in diese Schuhe zu schlüpfen.
Aber dennoch ist es eine sehr kleine Live-Location, was wir ja auch schon mal dieses Jahr angesprochen haben.
Ja,
das Glück, dass es auch so klein
aber ist. Aber irgendwie hat sie ja Charme. Also diese Fenster faszinieren die Leute ja auch. Und manche Leute denken ja wirklich auch, dass irgendwie, es sieht ja aus wie eine Hopper-Bar. Man kennt ja Hopper, diesen Künstler und diese Gemälde, diese Lonesome Cowboys, die da an der Theke sitzen in den 50er und 60ern irgendwo. Diese Bar hat das ja auch, eine 50er-Jahre-Bar, viele Fenster, Tageslicht. Und wenn hier eine Band spielt und die Leute vom Doppeladler noch mit Kisten bepackt, weil sie ihren Teller nicht aufgekriegt haben, die stottern dann hier vorbei und sehen dann irgendwelche merkwürdigen Sachen und bleiben dann auf der Straße einfach stehen und gucken, was passiert denn da gerade. Das ist schon manchmal ganz skurril. Und das ist auch ein bisschen, wenn im Sommer dann wirklich schönes Wetter ist und sich das Ganze auch, das Leben so ein bisschen auch, ich sag mal, nach draußen spiegelt hier unter die Linde und so, dann hat das manchmal schon richtig, richtig Charme. Und dann wirkt das alles so ein bisschen einfach. Das hat so eine einfache Poesie.
Ist schon eine interessante Frage, weil da ja doch großes Interesse ist, auch diese Übertragbarkeit. Also auch deutschlandweit war ja das Interesse da, zu erklären, wieso die Halle am Popa zu dem geworden ist, was es ist. Aber ich kann es trotzdem immer noch nicht so ganz erklären. Wenn mich jetzt Außenstehende fragen, wieso George Ezra hier mal gespielt hat, klar, historisch gesehen spielen hier manchmal dann Leute, Sam Fender zum Beispiel halt auch, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, wie sie dann später geworden sind.
Nee, aber das Sam Fender war ja das erste Deutschlandkonzert. Aber da gibt es eine Vorgeschichte und deswegen, das sage ich ja immer wieder, es geht auch um Beziehungen, es geht um Leute, es geht um Telefonieren, es geht die Leute auch zu treffen, mit denen mal zu reden, auch mit denen sich mal anzuschreien, aber mit denen auch mal zu versacken und dann eben nicht eine Cola Light morgens um 2 trinken, weil man glaubt, man muss jetzt aber ganz schön helle sein, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, sondern auch mal abtauchen. Und in beiden Fällen, bei George Ezra war es natürlich so, dass Angus, da war der Angus Baskerville, ein sehr talentierter Agent Anfang der 2000er Jahre. Ich mochte den auch immer, weil er so ein stilvoller Engländer war. Der fuhr einen uralten Jaguar, so einen grünen, der aber rostige Stellen hatte. Aber der durfte nur dieses Jaguar grün haben. Privatschüler, Saxophonspielender, liebte Soulmusik und hat aber ein gutes Näschen. Und habe ich kennengelernt in Vancouver. Wir sind heute noch super befreundet. Und George Ezra war einer von deinen Shootingstars. Und deswegen hat das hier stattgefunden. Aber auch andere Sachen, wie damals Kate Nash oder dass wir Kiwanuka gekriegt haben, dass Kiwanuka hier nochmal in der Bar gespielt hat, ist eben auch, weil Angus das gemacht hat. Weil wir uns, also wir uns kennen, Paul Wilson, den Sachen, die auch auf dem Festival teilweise passieren, dem habe ich auch Patrick Watson besorgt, weil er den nicht kennt. Also, weil er noch keinen Draht dazu hatte. Was man, eine Hand wäscht die andere. Wir hatten noch keine Agentur. Ich war in Kanada und habe ich gesagt, hier, Paul, hör dir das mal an. Das ist super.
Klar, ich meine, Beziehungen sind das eine und ich glaube, das ist natürlich ein total wichtiger Faktor. Aber was ja dann doch faszinierend ist, dass diese Leute ja anscheinend hier alle eine sehr gute Zeit haben. Also bei George Ezra gibt es Bilder, ich habe sie selber auch gesehen, wo er dann noch die Bar gefegt hat. Und es gibt natürlich Mark Kiwanuka, auch ein gutes Beispiel, der dann ja auch wiedergekommen ist.
Ja, der hat ja dann auch, mit dem konnten wir auch die Sachen anstellen. Ne? Ich meine, überleg mal, es gibt ein super Foto, Seymour Stein hat hier bei einem Talk hinter der Popper beim Festival Rede und Antwort gestanden. Seymour Stein ist, ich meine, ich weiß noch genau, den habe ich mit Angus getroffen. Also Angus kannte ihn schon aus den USA, weil mit Paolo Nutini und Warner und der war ganz gut vernetzt. Und dann sind wir essen gewesen, hat er gefragt, komm doch mit. Und dann habe ich Seymour Stein kennengelernt. Das ist der Typ, der die Talking Heads und Madonna entdeckt hat und die Ramones. Der hat Siren Records Label gemacht mit so einem Stock, so ein alter Mann in Brighton. Und dann habe ich zu ihm irgendwie ganz lapidar gesagt, ja, wenn er mal in Europa wäre, könnte er gerne mal zu unserem Festival kommen. Und dann war ich gerade, das will ich nie vergessen, am Genfer See und war beim Paleo Festival eingeladen und hatte mich da mit Jackie verabredet. War ganz beeindruckt, Bombenwetter und guckte aufs Mont Blanc Massiv. Und da habe ich noch gedacht, wie mich das beeindruckt. Und dann ging der Telefon und da war Seymour Stein da dran und sagte, würde kommen eine Woche, ob das ginge. Dann haben wir das da klar gemacht, dann ist der nach Hallon gekommen. Da konnten wir den dann für Interviews und für irgendwelche Sachen. Es gibt ein sehr lustiges Foto, wie er mit seinen Turnschuhen einen Mittagsschlaf macht in dem Sessel meiner Oma. Seine Füße auf zwei Lemonade-Kisten pausieren lässt. Spitzenmäßig. Ich meine, das ist ja auch eine Geschichte und der hat sich immer hier aufgeregt über die scheidenden Klimaanlagen in unseren Hotels. Oder eben, wenn sie keine hatten. Amerikaner ohne Klimaanlage, das ist ja, was soll ich sagen, ne? Das ist ja wie ein Norweger ohne Angel.
Das ist ja interessant mit Beziehungen. Manchmal ist ja auch der Zufall, glaube ich, ein Faktor, der eine Rolle spielt. Katja Diehl kommt ja dann tatsächlich doch hier vorbei.
Ich glaube ja an so Beziehungen. Katja Diehl, habe ich ja erzählt, die haben wir am Bahnhof kennengelernt, durch Zufall in Münster. Wir wollten nach Hamburg, sie war auf Lesereise und sie hatte von dem Buch erzählt, Autokorrektur. Und das ist ja ein Thema, was uns gerade hier im Dorf beschäftigt. Und deswegen haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir doch eine Lesung, weil das interessiert die Leute, weil wir gerade den Markt gestalten. Und deswegen finde ich so Sachen halt wichtig. Und sie eben dann lustigerweise auch noch in dem Gespräch rauskam, dass sie mit ihren Freundinnen hier jahrelang in Haldern am Festival war von Hamburg aus. Und so Sachen finde ich dann irgendwie immer ganz schön, weißt du, so dann trifft das eine das andere. Und gerade passieren so einige Sachen, da merkt man, dass man das eben schon 40 Jahre macht. Dass so irgendwie immer wieder irgendwelche Dinge bei einem über den Weg laufen, die davon gehört haben und davon die Cousine und dann der Albert und ja und genau, ich auch und dann geht der Hugo spazieren in der Schweiz und da passieren immer irgendwelche Sachen und ich habe so den Eindruck, dass die wir eben nie geplant haben strategisch, aber die kommen jetzt auf, ne? Und das sind so kleine Freuden, ne? Die haben dann nicht mit Geld zu tun, sondern soweit die Freude hüpfen kann oder was verantwortbar ist, dass das doch eigentlich eine ganz gute, jetzt im Nachhinein eine gute Strategie ist. So zu denken oder das auch so zu handeln, dass man im Prinzip sich, also das mit der Freude gefällt mir eigentlich, so wie so, keine Ahnung, wie viel Freude der Frosch in seinem Schenkel hat, aber schlau genug ist, dann den Pörten vorbeizuhüpfen, aber so, das ist eben so und wenn man geduldig ist, dann kann man auch mit einem relativ geringfügigen Handlungsradius irgendwann jemanden aus New York kennen. Aber der aus New York wird ja mittlerweile auch ganz froh, wenn er einen hier aus einem kleinen Dorf kennt. Also im Prinzip waren wir immer unterwegs, um diese Grenzen zwischen dem Kleinen und dem Großen aufzuheben.
Wir haben ja jetzt viel über Beziehungen gesprochen, aber Beziehungen haben ja manchmal nicht immer einen guten Ruf.
In Beziehung stehen heißt ja auch, sich nicht gegenseitig ausnutzen, aber man weiß umeinander und dann geht man vertrauter an diese Sache ran. Oder ich sag mal, für mich steht das Wort Beziehung, sie federt dieses Vertrauen ab oder das Risiko oder diese Angst, worauf lasse ich mich da gerade ein? So, wenn ich natürlich mit Leuten Worte gewechselt habe und ich lerne sie hier in der Bar, die kommen rein, wir trinken einen Kaffee, man weiß relativ schnell, wie die ticken. Und sie auch. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass die Leute relativ schnell wissen, wo sie hier sind. Und dann, Beziehung hat auch mit Wärme zu tun. So würde ich das mal vielleicht ganz blöd sagen. Und dass man dann feststellt in dieser Beziehung, dass wir ähnlich unterwegs sind. Weißt du, muss keine effiziente Beziehung sein, keine raffinierte Beziehung oder keine vorteilsbedingte, weißt du, kein Wettbewerb, sondern eine Beziehung einfach, wir können beide was füreinander tun. Wir wissen gerade, was wir machen. Und das eben mit einem Radius, der so mit der Motivation und Freude zu tun hat.
Also nicht wen ich kenne, sondern wie ich jemanden kennenlerne.
Genau. Ich habe auch schon mal gesagt, die Freundlichkeit kompensiert die Unfähigkeit.
Als ihr damals die Saalsause gemacht habt, hättest du jemals gedacht, dass du bei Koopmann mal eine Location findest?
Nein.
Wir haben das wo man da dauerhaft Konzerte macht?
Ich meine, das ist das Schöne an der Jugend. Du fährst auf Sicht. Du nimmst alles das mit, was Armlänge hat, habe ich schon öfter mal gesagt. Das wollen wir jetzt mal. Ich war nie ein großer Stratege. Also du bist ja wirklich immer so weit gesprungen, wie die Freude zugelassen hat. Dann musst du hier und da mal warten, bis das blaue Auge sich dann wieder verzogen hat. Aber natürlich wusste ich das nicht. Aber es war halt klar, dieser Raum war toll. Meine Schwester hat da damals noch auf dem Stuhl gesessen bei einem Beat-Konzert. Dann war ja schon eine gewisse Form von Evolution, stand ja im Raum, dass wir dann in diesen Raum durften, ohne Stühle aufzustellen. Und, aber ich fand es heute im Nachhinein noch interessant, dass wir mit dem Pfarrgemeinderat reden mussten. Und dass wir denen dann eine Idee präsentiert haben, wo sie dann nicht Nein sagen konnten. Dass wir das eben alles dem frisch renovierten Parkettboden mit Teppich auslegen. Und den Teppich dann eben uns im Ort zusammensuchen. Wir hatten ein paar Quadratmeter schon von unserem ihr Teppichvorleger Schlebes und den Rest haben wir uns dann organisiert. Dann sah das so ein bisschen so aus wie auf der Bühne von Black Crowes bei den Konzerten. Eben überall so Teppiche und das war ein Riesenspaß. Aber man muss sich vorstellen, da oben wurde dann richtig Material reingebaut, diese Boxen, diese Lichter und dann klang Genesis so richtig. Das kriegte dann alles so ein Volumen, das hatte Druck und das ganze Licht und der Nebel und alle haben da geraucht, das Kondenswasser und das war großartig. Aber keine Bands,
genau. Genau. Woran knüpft denn die Saalsause im Jahr 2023 an?
Wir hatten damals noch keine Ahnung von Live-Musik. Mittlerweile haben wir das ja. Also war das die Ahnung, aber wir wissen jetzt, wie das geht. Und wir machen jetzt diese Saalsause eben mit Live-Musik. Und auch mit jungen Bands, die vielleicht jetzt noch keiner auf den ersten Blick kennt, aber die alle sehr gut sind, wie wir finden. Wir hoffen jetzt auf unser Publikum, die, ich sag mal, das Vertrauen mit uns teilen. Und mit Korting, Glauk und Hamish Hawk und dann eben auch die Neuentdeckung. Der Name ist noch schwieriger. Anushka, das geht noch gut, aber dann Chai Deitze oder so, ich kann es nicht aussprechen. Eine Georgierin, eine Elektronikerin, die auch ihre Videos selber macht. Ich finde, die ist unglaublich. Aber das Glück ist eben, die war auf dem Eurosonic und da habe ich sie auch gar nicht gesehen. Ich habe sie im Nachgang nochmal beim Durchgucken entdeckt und gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und sie ist aber zum Glück in Utrecht. Aber die ist richtig spannend. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das so ist. Und im letzten Jahr haben wir da Fröhling gemacht, das hat einen Mordspaß gemacht. Und an dem Tag ist sowieso hier vom Plattenladen wieder Record Store Day. Und das finde ich immer ganz gemütlich. Dann werden Waffeln gebacken, da kommen teilweise mit Kindern hier an. Dann werden die Tisch und Bänke wieder unter der alten Linde aufgestellt. Und dann kommen Leute ihre alten Platten verkaufen. Und das ist so ein reges Treiben, das ist nicht zu voll. Aber irgendwie, man trifft sich wieder und dann nimmt der Tag seinen Lauf. Und dann fangen wir an, ein paar Leben Jugendheim aufzubauen. Dann werden die Konzerte stattfinden. Und danach ziehen wir dann alle wieder in die Bar. Und dann wird noch ein bisschen aufgelegt und dann feiern wir noch.
Ich weiß schon, einige Tickets sind schon weg. Aber es gibt auch deutlich weniger Tickets als bei der ersten Saalsause, oder?
Wir verkaufen jetzt 100 Tickets oder so weiter.
Ich glaube, damals gab es den Brandschutz in der Form noch nicht, wie es heute gibt.
Wir haben damals 500 Karten verkauft. Das war totaler Wahnsinn.
Wenn man den Ort kennt, dann ist das...
Ja, und da haben wir ja schon drüber geredet. Nein, so wird das nicht sein. Mm-mm. Aber ich freue mich drauf, das wird schon gut.